Kraftpaketen und Gipfelstürmern, der Reitsport-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast mit Harriet, Charlotte Jensen und spannenden Gesprächen für gesunde und motivierte Sportpferde, präsentiert von Agrops, das Alpenvorland im Futtersack.
Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, Simon und Florian Berger von Agrops zu Gast zu haben. Sie sind Pioniere in der Pferdefütterung und führen ihren Familienbetrieb mit Leidenschaft, obwohl sie anfangs nicht unbedingt eine Karriere im elterlichen Betrieb angestrebt haben. Simon und Flo entwickeln gesunde, artgerechte Futterlösungen für Pferde und auch noch weitere Tiere und legen großen Wert auf Naturverbundenheit. Ihr Unternehmen produziert bestes Grund- und Ergänzungsfutter aus Wiesenkräutern und Gräsern des bayerischen Alpenvorlands, stets mit dem Fokus auf das Wohl der Tiere und den richtigen Umgang mit der Natur. Heute sprechen wir vor allem über ihren Werdegang und die Philosophie hinter Agrops. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Agrops wurde im Jahr 1993 von eurem Vater Jakob Berger gegründet. Die Ursprünge des Rauschehofs, die liegen ja sogar noch viel weiter zurück. Und wie waren denn die Anfänge von Agrops? Also wie kam es überhaupt dazu, dass eure Philosophie bezüglich Pferdefutter auf den Markt gebracht wurde? Und denn der Ursprung liegt ja eigentlich auch in einem Milchviehbetrieb mit 35 Kühen.
Also ich kenne die genauen Beweggründe damals logischerweise nicht, weil war vielleicht gerade ein oder zwei Jahre alt, aber unser Vater hat uns sicherlich das vorausgehabt, oder wir haben es ihm jetzt nachgeahmt, das ins Unternehmertum gemündet ist, aber das ist ja die permanente Untriebsamkeit. Das heißt, er hat damals nicht eine klassische Milchviehschau gemacht, sondern hat auch andere Betriebszweige schon in der Landwirtschaft überlegt, wo er im Endeffekt aus dem hochwertigen Grünland noch was machen kann. Also die haben auch zum Beispiel Gräservermehrungen gemacht im kleinen Stil. Dann haben sie Kälberaufzucht gemacht im kleinen Stil. Und dann ist der Hof ganz früh einer der ersten Biohöfe in der Region gewesen. Also wir sind seit 1989 sind wir Naturland zertifiziert. Der Vater war ja da bei den Ursprüngen dann, also in der zweiten Generation der Naturland-Grundgedanken dabei, war da im Vorstand als Beisitzer mit dabei. Und das sind lauter so Bausteine, die sich zusammensetzen. Das ist halt dieses Unternehmertum, das er gesagt hat, neben der klassischen Milchviehhaltung gibt sicherlich noch andere schöne Betätigungsfelder. Die Graskops hat er gehabt, das Produkt hat er schon gehabt für seine Kühe, und kam halt raus, dass er das hochwertige Grünland, das wir haben, dass wir das auch für andere Tiere. Und wie der Kontakt eigentlich zu irgendeinem Pferdebesitzer oder wer ihn da dann draufgebracht hat, hey, das kann ich doch super für die Pferde auch verwenden, das weiß ich gar nicht. Aber es läuft dann schon darauf hinaus, dass er dann die ersten Anfänge wirklich mit dem Biertisch gemacht hat, und ob er dann nach München, nach Dagelfing auf der Rennbahn gefahren ist und hat dieses Produkt präsentiert, das ja faktisch im Pferdebereich niemand gekannt hat. Er hat gesagt, was will ich mit so einem Pellet? Was ist das? Und dass du sagst, naja gut, das ist hundertprozentiger Heuersatz, das ist ein 1:1, das ist Warmluft getrocknet, das heißt immer von allerhöchster Qualität, so wie wir es draußen ernten auf den Feldern. Ja. Wir haben keine großartigen Ernteverluste, wir haben kein Problem mit Schimmel oder ähnlichem, Lagerverluste, wie es ja beim Heu ist. Und du hast kompakt die beste Qualität des Alpenvorlands für deine Pferde und perfekt transportier- und auch portionierbar. Und das sind so einzige Faktoren, die sich dann zusammengesetzt haben. Er hat auch immer gesagt, es gab Händler damals in die 80er Jahre, die immer noch unsere Händler sind, ganz wichtige Großhändler von uns, die damals schon total, also als die das gesehen haben auf der Messe oder irgendwo auf dem Turnier, wo er halt war, sofort draufgesprungen sind, haben gesagt, ist ja Wahnsinn, wenn man da reinriecht, diese Qualität, das ist ein Traum, was ist das, wie kriege ich das, wie macht ihr das? Und dann geht es halt dann weiter, dass die Geschichten kommen, dass er faktisch mit dem Schlepper, also mit dem Unimog, was weiß ich, von uns dann nach Frankfurt fährt, dass er da die ersten 5 Tonnen Graskops dann auffährt.
War für euch immer klar, dass ihr in das Familienbusiness einsteigt, oder hattet ihr auch schon mal Überlegungen, in eine andere Richtung zu gehen?
Wenn man selber auf der Suche ist als Jugendlicher, was einem taugt, und ich sage es einmal gerade raus, wenn man auf einer Landwirtschaft aufwächst, und damals war es primär noch eine Landwirtschaft, da hat man dann oft nicht den Bock, dass man jeden Tag eigentlich dann mithelfen muss, was Usus war auf dem Hof. Das heißt, du hast eigentlich schon überlegt, ich habe keinen Bock, dass ich daheim arbeite, ja, auf gut Deutsch. Aber Ich meine, man wird ja älter und reifer und dann überlegt man sich, was man eigentlich für einen unglaublichen Vorteil oder für einen Benefit hat, dass man zu Hause arbeiten darf, dass man seine Ideen ausleben darf, dass man die Möglichkeit hat, etwas zu entwickeln. Und das ist jetzt im Nachhinein, in der Rückbetrachtung, ist ja das ein Wahnsinn, was alles passiert ist die letzten Jahrzehnte, weil, wie es der Flo vorher gesagt hat, da geht eine Equitana los und dann bist du Anfang der 90er Jahre und du bist eigentlich ein Bub, bist keine Ahnung, 15, fährst mit auf die Messe und hast große Augen und denkst dir eigentlich, ja, du kommst raus aus dem oberbayerischen Dorf in die große Welt und lernst es natürlich von der Pike auf, die ganzen anderen Firmen, den ganzen Pferdebereich, in Sport rein, wie die Leute ticken und das ist eine brutale Bereicherung, wenn man dann auch sieht, dass man, wenn man selber Ideen hat oder was umsetzt, was dann am Ende des Tages sogar was rauskommt und ein Benefit ist. Und dann machst du nur Produkte, die dann den Markt ein bisschen auf links drehen. Bei den Tieren top, okay, mal die Pferde gesund sind, die Rückmeldung. Wir sind auf der Messe, da kommen Leute, die sagen, ja, vor 25 Jahren habe ich die ersten Agrob-Sachen genommen. Ja, da haben wir klassisch zwei Produkte gehabt oder was. Und wenn sie einen Problemlöser brauchen, dann kommen sie zu Agrobs, weil da wissen sie, da gibt es hochqualitative Produkte und den Pferden geht es top. Denen geht es top und das ist ja am Ende des Tages das, worum es geht.
Ja, jetzt komme ich mal zurück zum Thema Einstieg oder was ich eigentlich machen wollte. Also ich kenne das auch, dass ich halt überhaupt keine Lust hatte, irgendwas in der Landwirtschaft zu tun und auch dort nicht arbeiten wollte zu Hause. Hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir deswegen auch nicht mehr Taschengeld gekriegt haben.
5 Mark pro Palette.
5 Mark pro Palette absacken, ja genau, die gab es schon. Das ist richtig. Aber ich habe, was weiß ich, ab der 8. Klasse irgendwo nebenbei gearbeitet, um mehr Geld zu verdienen. Ja. Und ich bin dann aber 99 zu Hause reingestolpert, ja. Eigentlich nur übergangsweise oder zumindest war es so geplant. Und das Schicksal hat sich dann gewendet, dass ich dann irgendwann 2003 dann Geschäftsführer wurde und mir überlegen musste, wie wir weitermachen. Simon war noch im Studium, hat aber schon fleißig mitgeholfen. Und ich war so gut als 99, zweiter offizieller Mitarbeiter neben unseren Eltern. Und dann wächst man da so rein. Dann fängst du an zu reiten oder ich habe angefangen zu reiten, habe mich mit dem Thema beschäftigt, habe versucht, die Kunden zu verstehen, den Markt zu verstehen. Und dann lernst du immer mehr Probleme kennen. Also das heißt einfach fütterungstechnische oder ernährungsphysiologische Themen, die so am Markt noch nicht lösbar waren, also wo es einfach keine Produkte gab. Also ich kann mich ganz gut erinnern, an einem Reitstall hatte sich eine Stute das Kiefer gebrochen. Dann haben wir uns überlegt, wie wir das lösen könnten. Und auf dieses Thema ist zum Beispiel Prealpin Senior entstanden, also eine Phase, die ein Pferd praktisch lutschen kann und nicht kauen muss. Und so ging es dann Stück für Stück weiter.
So, ihr habt es ja eben schon angesprochen, es ist ein Familienbetrieb, der über die Zeit gewachsen ist. Ihr beide arbeitet ja auch sehr eng miteinander zusammen. Welche Tücken gibt es da und wo ergänzt ihr euch auch richtig gut?
Also natürlich gibt es die einen oder anderen Diskussionen zwischen Brüdern, das ist ganz klar, ist auch richtig so. Wir haben aber schon früh erkannt, dass das geregelt werden sollte und wir haben im Jahr 2008, als du dann dabei warst oder nach dem ersten Jahr, haben wir uns einen Coach genommen, haben uns einen Tag verkrochen mit dem Coach und haben die Aufgaben verteilt. Wer hat seine Schwerpunkte? Wer hat seine Fähigkeiten? Und das ist eigentlich heute immer noch so, im Großen und Ganzen. Und das, was uns ausmacht oder auch das Unternehmen ausmacht, ist einfach die Fähigkeiten des anderen zu schätzen und auch zu nutzen. Und jeder von uns hat auch andere, ja, sagen wir bei den Fähigkeiten, aber auch andere Interessen. Und das war der ist immer noch ein Riesenvorteil, weil ich verstehe von Anbau und Pflanzen sehr wenig. Das Simon als studierter Landwirt deutlich mehr. Ich kann nicht mal mehr im Bullock fahren. Also ich saß da seit Jahren schon immer drauf. Simon macht das ab und zu noch. Und bei mir war es immer schon das Kaufmännische und die Technik. Und so sind auch die Fähigkeiten hier im Haus verteilt und das ist ganz gut so. Wenn wir beide die gleichen Interessen hätten, glaube ich, hätte es mehr Konfliktpotenzial gegeben.
Lustigerweise ist es so, dass wir unter meinen Brüdern, also unser Jüngster ist ja auch mit in der Firma und kümmert sich ums Marketing, dass wir grundsätzlich, so gleich wie wir wahrscheinlich sind, unterschiedliche Interessen haben und dann kommt man sich gar nicht so in die Quere. Und das, was der Flo gesagt hat, wichtig ist halt, ich glaube, das ist aber in jedem Betrieb so, dass man weiß, was ist mein Aufgabenbereich, was ist mein Verantwortungsbereich. Und das Vertrauen in den anderen zu stecken und sagen, hey, der macht das, da weiß ich, da ist das gut aufgehoben. Und in die wichtigen Themen sprechen wir uns ja sowieso ab. Ja, klar, irgendwann muss einer den Hut aufhaben, wenn man sagt, und man sagt, okay, das machen wir jetzt, jetzt setze ich mich mal durch und da setzt der andere sich mal durch. Und das gehört dazu. Man muss halt einmal mehr nachgeben oder was weiß ich was, man muss sich Fehler zugestehen lassen, dass einer halt einmal was verbockt. Ja, klar, wenn es eklatant werden würde, dann muss man vorher einschreiten. Aber wir machen das in der Firma auch so. Wir haben in unserer Hierarchie haben wir schon eine relativ flache Geschichte. Das heißt, wir haben die Leute, die sich für die einzelnen Bereiche bei uns kümmern, denen müssen wir das Vertrauen schenken. Die müssen die Rückendeckung von der Geschäftsführung dann auch haben, dass die Sachen durchsetzen können, dass sie neue Sachen aufreißen, ihre Ideen einbringen können. Weil das Potenzial, was in vielen Mitarbeitern schlummert, das ist riesig. Und das muss man rauskitzeln. Naja, kitzeln musst du das nicht, du musst das fördern, du musst dich halt laufen lassen und musst dir nicht ein paar Leitplanken geben. Und so machen wir das auch zwischen uns, plus das, dass man halt unter Geschwistern, im Kinderalter hat man schon gestritten und Kraft. Flo hat mir mal am Tennisschläger eine schöne Platzwunde am Kopf, unbeabsichtigterweise, muss man dazu sagen. Aber das gehört halt dazu, danach rauft man sich wieder zusammen, scheiße Klaffer, weiter geht's. Und so ist es eigentlich in der Firma auch. Am Ende des Tages, wie bei vielen, wie es jeder sagt, rentiert sich's, dass man sich dann zusammenhockt, Probleme bespricht und sagt, hey, wie machen wir weiter, was ist gut gelaufen, was taugt mir nicht. Ein offenes Wort und alles auf Augenhöhe und dann geht's weiter und das läuft bis dato sehr, 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 sehr ordentlich. Also er lässt mich meistens walten und gestalten und wenn ich dann besonders im Rohstoff einkaufe oder was weiß ich was, ein paar Böcke baue, wird meistens verziehen. Anderweitig macht er auch mal Fehler. Gell? Also würde er wahrscheinlich jetzt nicht zugeben. Doch, nein, wir bauen schon ein bisschen einen Mist auch. Ja. Aber es gehört dazu, weil als Unternehmer muss man mal was ausprobieren und was riskieren. Und wir haben schon Produkte gemacht, das waren totale Rohrkrepierer. Fertig. Und wir haben Produkte gemacht, die laufen wie Hölle. Und wenn du das gewusst hättest, dann hättest du diese Produkte eigentlich schon 5 Jahre vorher. Also ich erinnere mich zum Beispiel ans Müsli oder so. Jahre davor waren die ersten Ideen schon da, dass man das Produkt, also grobe Weiterentwicklung vom Aspero, dass man das eigentlich irgendwie ein bisschen pimpen könnte und eine andere Zielgruppe anspricht. Und dann habe ich gesagt, naja, braucht es ja gar nicht, gibt es ja. Das ist wie Leckerlis oder Mineralfutter, haben wir früher alles nicht gehabt, Sortimentsabrundungen, was brauchen wir? Dann habe ich gesagt, ja, schaut mal auf den Markt, da gibt es 50 verschiedene Leckerlis. Naja, später ist dann schon gekommen, das heißt, ja, aber richtiges getreidefreies Zucker, Stärke reduziert und so haben wir ja nicht. Und sagt das, ja, da ist ein Markt da und das wächst halt dann. Wenn du das gewusst hättest, hättest du das schon 5 Jahre früher vielleicht auch machen können. Wobei manche Trends in der Pferdefütterung vielleicht ihrer Zeit voraus sind und dann bist du zu früh dran. Aber das weißt du ja dann erst, wenn du das ausprobiert hast.
Ja. Das ist ein tatsächlich sehr interessantes Thema, wie so Produkte entstanden sind und was wir uns nicht getraut haben, weil wir den Markt gesehen haben und gesagt haben, ja okay, da haben wir keine Chance, da sind genügend Mitbewerber da gibt es genügend Produkte, sind da auf dem Markt, aber ich kann mich nur gut an Smash erinnern, wir hatten einfach diese Faser, wir wussten, dass es funktioniert, wir wussten, dass es beim Einsatz von Verdauungsproblemen, Kotwasser, Durchfall und so weiter funktioniert. Und dann ging es eigentlich nur darum, wie kann ich so ein Produkt wirklich vermarkten? Also wie kriege ich den Kunden dazu, dass er versteht, was dieses Produkt macht? Und das war für mich ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich, weil die ersten standen dann am Stand und gesagt, ein grünes Mesh braucht niemand. Es gibt genügend Mesh-Varianten und Mesh muss aus Weizenkleie bestehen, sonst ist es kein Mesh. Und dann haben es die ersten ausprobiert und es hat funktioniert. Und am Ende des Tages, sag ich jetzt einfach mal, einen wahnsinnigen Schub auch für die Marke Agrops bedeutet. weil einfach immer mehr sich mit grüner Fütterung auseinandergesetzt haben. Weil getreidefrei, ein Pferd getreidefrei ernähren am Anfang, wir mit unseren Faserprodukten, naja, wir hatten Kunden, die einfach ein Heuproblem hatten, einen Heustauballergiker hatten, die sind uns oder haben uns besucht auf den Messeständen. Der Rest ist einfach an uns vorbeigelaufen, weil es nicht knallgrün, orange, gelb und was auch immer war. Und als die Probleme dann immer mehr wurden, hatten wir echt einen guten Lauf. Also die Leute haben einfach verstanden, was wir machen. Das war so 2013 Equitana, Innovationspreis für Alpengrün Mesh. Das war für uns ein High-Effekt, definitiv. Ich kann mich nur gut an unsere Vertriebsleitung erinnern, die Nadine mit einem Freudeschrei durch die ganze Halle. Das war einfach, weil wir gemerkt haben oder weil wir einfach wussten, es muss ein Wechsel her, es muss ein Trendwechsel her in der Pferdeernährung. Und da waren wir, glaube ich, schon ein ganz starker Vorreiter, was diese getreidefreie Ernährung betrifft. Also ich kann mich an einen Mitbewerber erinnern, der stand da am Messestand. Ich weiß nicht, ob das diese Equitana war oder irgendeine andere Messe. Sagt das so, und ihr habt jetzt die Pferdefütterung 2.0 eingeführt. Darf man stolz sein, da darf das ganze Team drauf stolz sein.
Eure hauseigenen Produkte, die können ja alle mit regionaler Herkunft punkten. Welche Rolle spielt die regionale Herkunft eurer Rohstoffe für die Qualität und die Nachhaltigkeit eurer Futtermittel?
Also, wenn es jetzt wirklich um Schlagwort Regionalität und Nachhaltigkeit geht, das ist nicht der erste Fokus. Bei uns geht es darum, dass man gutes Futter, perfektes Futter für die Tiere macht. Die Regionalität bringt es mit sich, weil sonst wäre die Firma gar nicht so entstanden, dass wir halt hier optimales Grünland haben. Und somit ist das bei uns jetzt nicht der Grundgedanke gewesen, dass wir gesagt haben, ja okay, du musst jetzt diese Firma hier in der Region haben, sondern das ist unser Heimatgebiet. So, es ist eher anders gekommen, dass das Grünland da war und deswegen der Grund ist, dass du da anfängst, solche Produkte zu machen. Klar ist es das, wenn du natürlich dann andere Bereiche hast, sage ich mal Zukaufsware, was jetzt originär nicht so wirklich regional vor der Haustür wächst, wie Sonnenblumenkerne, ja, dann müssen wir halt dann 30 Kilometer Richtung Norden fahren, dass halt andere Böden da sind. Und dann schauen wir schon, dass das alles dann hier im Einzugsgebiet, also alles, was in einer Stunde mit dem Auto zu erreichen ist, sage ich jetzt mal, dass wir da die Vertragslandwirte haben. Weil so ist für uns auch gewährleistet, dass wir die Flächenkontrolle haben, dass wir den direkten Draht haben, dass wir die Qualitäten und das alles abbilden können. Ja, klar, umso weiter weg ist, umso, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt wirklich Zukaufsware von weiter entfernt, hast du nicht mehr den direkten Zugriff. Und gewachsen ist ja das so, dass unser Vater die eigenen Flächen, was er dann nicht mehr für die Milchkühe braucht hat, dass er gesagt hat, okay, jetzt habe ich da 3 Hektar, das könnte man vermarkten. So, zu wenig Ware, dann ist er zum Nachbarn gegangen und hat gesagt, du, kann ich von dir auch 1, 2, 3 Hektar, hast du was über? Und so ist es so, dass wir in der Gemeinde wahrscheinlich oder in unserem Landkreis ganz, ganz hunderte von Landwirte haben, wo man dann jetzt über die letzten 40 Jahre angefangen hat, dass man da eine Verbindung oder dass das halt unsere Vertragslandwirte sind. Da sind große dabei und da sind genauso kleine dabei. Und deswegen ist uns das extrem wichtig, die Regionalität. So, die Nachhaltigkeit, das liegt natürlich dann auf der Hand. Kurze Transportwege, alles, was ihr habt, das schwingt jetzt im Endeffekt mit. Aber uns ist die Qualität der Rohstoffe, um dann ein perfektes Pferdefutter zu machen, ist aus meiner Sicht wichtiger als wir das Thema Nachhaltigkeit. Das ist zwar jetzt heutzutage in aller Munde und wir decken das Thema sowieso ab, aber das war jetzt nicht die Triebfeder.
Also die Verbindung zu den Landwirten, den Zugriff auf die Flächen, auf die Qualitäten, also die Überwachung der Flächen ist uns wahnsinnig wichtig, weil es ist überhaupt kein Problem, irgendein grünes Gut, sage ich jetzt einfach mal, oder Gras irgendwo auf dieser Welt zu kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber das, was wir hier machen, ist von der Pike an mitzubestimmen, welche Pflanzen auf diesen Flächen stehen, wie gedüngt wird und dass wir es auch live selbst überwachen können mit eigenen Mitarbeitern, ist ein riesen Pluspunkt in Qualitätssinn. Kaum andere Hersteller haben den Zugriff auf Flächen im Grünlandbereich wie wir. Und das bildet die Basis.
Das heißt, ihr versucht euch auch genauso bei dem Anbau bzw. bei der Kultivierung von Pflanzen, versucht ihr euch genauso, macht Trial and Error, wie ihr es auch bei manchen Entscheidungen im Geschäft quasi tut. Das heißt, ihr seid eigentlich auf voller Linie schon Pioniere der Branche, kann man sagen.
Try and Error gehört die ganze Zeit dazu. Also wie gesagt, man muss seine Fehler machen. Klar, schaut man, dass man immer tolle Ideen hat und alles funktioniert, aber das klappt nicht. Und das klappt in der Firma nicht, das klappt in Techniken nicht. Also wenn ich überlege, was wir schon alles umgebaut haben bei uns, von der Aufbereitungstechnik, vom Mischen, vom Sieben, vom alles, was da dran hängt, und besonders wie unser Vater angefangen hat mit einfachsten Mitteln, klassisch irgendwie einen Trichter zusammengeschweißt und dann mit dem Frontlader die ersten Cops da reingeschüttet und dann irgendwo eine gebrauchte Waage gekauft. Dann sind wir ja vier Kinder, damit einer hat die Säcke hinhängen müssen, einer hat falten müssen, einer hat zunähen müssen, annäher ran, und der Vater hat es dann im Endeffekt auf die Palette gerichtet. Und wir haben ganz viel auch von Technik und Maschinenbau, ganz viele Sachen, wo wir adaptieren von anderen Bereichen, wo wir selber was bauen, wo wir es umbauen und perfektionieren, damit wir diese Produkte, die wir jetzt haben, weil das ist nichts, was man Großteil von der Stange kaufen kann, ja, wie unsere Produkte, dass wir da Vorreiter oder teilweise einzigartig sind auf dem Markt. Und genauso ist die ganze dazugehörige Technik, was an unserem Hof, also wir bauen jedes Jahr, haben wir einige Umbauaktionen, um das Ganze zu perfektionieren und immer noch natürlich effektiver, besser, homogener zu machen. Ja. Und beim Anbau ist es das Gleiche. Der Wunschkatalog, was man alles ausprobieren könnte, der ist teilweise unerschöpflich. Wir haben immer jedes Jahr machen wir einige neue Versuche und schauen, A, ob wir es kultivieren können, B, was dann die Analysen sprechen, dann hast du unterschiedliche Düngeverläufe, dann hast du unterschiedliche Erntezeiträume. Und dann checkst du das und sagst, naja, wären das Produkte oder kommt da was raus, das dann irgendwann am Ende des Tages zum Ziel führt?
Naja, das Klima kommt natürlich auch noch immer dazu. Also ich kann mich gut erinnern, du baust irgendwas an und dann regnet es halt in diesem Bereich nicht oder so. Ja, das gibt's auch. Ja.
Gehen wir thematisch nochmal zurück dahin, dass ihr gerade auf Messen häufig die Erfahrung gemacht habt, dass sich Kunden Stück für Stück für die Produkte interessieren, weil es eben ja auch Problemlöser sind. Ihr habt ein Partner an der Seite, Aubenhausen, und die sind ja ein sehr prestigeträchtiges Aushängeschild und zeigen damit auch, dass gerade auch der Top-Level-Sport möglich ist mit natürlicher und artgerechter Fütterung. Merkt ihr da generell eine Einstellungsänderung, auch im Profisport?
Also in den letzten Monaten und Jahren definitiv. Also in meiner Anfangszeit habe ich einen Profireiter niemals angeschaut. Also sag ich, warum? Ich habe doch Heu. Das ist doch alles gut. Und ich habe mein Hafer und ich habe mein Sportmüsli und damit war alles in Ordnung. Und das Pferd bleibt gleich. Also ob es jetzt ein Sportpferd ist oder ein Freizeitpferd ist, der Verdauungstrakt ist einfach gleich. Nur die Leistung ist unterschiedlich. Und irgendwann war da ein Umschwenken zu erkennen, dass auch der Sportreiter gesagt hat, naja, mit zu viel Stärke habe ich natürlich irgendwann ein Riesenproblem. Ich kriege die Menge da nicht rein, ja, die ich eigentlich bräuchte. Und das Pferd ist ein Pflanzenfresser, Pferd ist ein Gräserfresser. Und somit lag es nahe, dass immer mehr Sportreiter dann auf uns zukamen. Also die Probleme waren hier genauso wie im Freizeitbereich vorhanden. Vielleicht auch sogar noch größer. Und es wurden dann immer mehr. Natürlich geht es erstmal im Freizeitbereich los. Der ambitionierte Turnierreiter kommt irgendwann drauf und sagt, wenn es im Freizeitbereich funktioniert, oder ich vor allem im Mesh-Bereich, das Alpengrün-Mesh ist so das Einstiegsprodukt gewesen für ganz viele, die dann einfach gesagt haben, ja, ich brauche irgendwas, was ich permanent auch in kleinen Mengen zufüttern kann, auch auf dem Turnier. Oder ganz am Anfang, kann ich mich erinnern, waren die Distanzreiter eigentlich unsere Kunden. Weil die natürlich das Problem hatten, dass sie einfach die Wassermengen da reinkriegen mussten, dass sie die Ausdauer brauchten und die dann wirklich in den Pausen eingeweichte Wiesenkops verwendet haben. Und so hat sich das dann weitergetragen, hauptsächlich natürlich übers Alpengrün-Mesh in die Richtung oder auch die ersten Kombinationen aus Hafer und dann unserem Aspero, also damit die einfach besser kauen, die Pferde besser einspeicheln. Das waren so die ersten Berührungen dann auch mit dem Sport. Und es freut uns natürlich dann umso mehr, wenn auch der Spitzensport mit unseren Produkten arbeiten kann und damit auch erfolgreich ist. Also ich kann mich immer schon erinnern, dass es Sportreiter gab, die irgendwo weltweit unterwegs waren und immer mal wieder irgendwo ein Sack Agrops aufgetaucht ist, was ich immer recht amüsant fand, weil ich nicht weiß, welche Wege dieser Sack genommen hat, aber sie sind weltweit, auch Olympia und sonstiges, immer wieder Agrops-Produkte unterwegs gewesen, was wir gar nicht wussten. Und Aubenhausen, jetzt für Jessica und Benny, das ist für uns natürlich, es macht einfach Spaß, sagen wir es einfach so. Das ist so bodenständig und ehrlich und da freue ich mich sehr und freue mich auch für Jessica sehr, dass sie jetzt so erfolgreich im Sport angekommen ist und dass wir so ein ganz kleiner, ganz kleiner Teil davon sind, dass das funktioniert hat.
Wir haben ja den Sport nie aktiv beworben, dass wir da richtig rein wollen, so wie es der Flo gesagt hat. Wir haben uns eigentlich früher immer gesehen, wir sind der Freizeit, beim Freizeitpferd sind wir gut aufgehoben. Ja, das sind die Produkte ansprechen. Es sind natürlich einige Trends losgetreten worden vor 10, 15 Jahren. Das ist einfach die Rohfaser, betontere Fütterung, das ist das Getreidefrei. Und sicherlich macht sich ja der Sport damit dann seine Gedanken drüber, wie er sein Futter vielleicht optimiert, ein bisschen umstellt. Das, was der Flo gesagt hat, da geht es um Fresszeiten verlängern, da geht es um langfließende Energie, die dann aus der Rohfaser oft einfach viel besser rauszuziehen ist. Klar haben wir in unseren Produkten extrem gearbeitet, dass wir in diesem Bereich auch besser werden. Da geht es nicht nur um einen klassischen Heuersatz, sondern da geht es wirklich dann, dass man im Ergänzung- oder im Kraftfutterbereich und das auf Rohfaserbasis, dass man da Alternativen anbieten kann, die top funktionieren, dass die Energie ins Pferd reingeht und dass es ihnen in Summe dann besser geht, plus die Leistungsfähigkeit der Pferde trotzdem auf diesem Level bleibt. Wir haben es nie direkt beworben. Es ist eher dass die dann irgendwann so über Agrops drüber stolpern, probieren das aus, sehen, dass es funktioniert und sehen, dass es halt so ist, dass wir auf voll natürlicher Basis arbeiten, ohne Schnickschnack. Dann ist es regional hier erzeugt. Das sind natürlich einige Benefits, was viele dann natürlich wirklich wertschätzen. Sie wissen, was in den Produkten drin ist. Den Pferden geht's perfekt damit und ja. Das sind ja die wichtigsten Bausteine dafür.
Also ich habe die letzten Jahre tatsächlich auch selbst die Erfahrung gemacht, nachdem ich mit meiner Tochter immer mal wieder ein Turnierwochenende verbringe und dann stellst du halt das eine oder andere Mal fest, es geht beim Heu einfach los und sagt, naja, das passt mir vielleicht jetzt nicht so ganz, nimm dann natürlich unser Alpenheu mit. Dann gibt es Stresssituationen für die Pferde, wo du dann echt reagieren kannst und wenn du dann selbst feststellst, du hast Produkte im Sortiment oder es kommen Produkte oder es werden Produkte entwickelt, die da reinpassen, die für diesen Anwendungsbereich einfach optimal sind, dann macht es ja richtig Spaß. Das ist wieder dieser Bereich, wo du sagst, ja, erst ist das Problem da oder du siehst das Problem und dann fängst du an, Produkte da drauf zu entwickeln und dann weiterzugehen. Und so, glaube ich, ist der Sport dann oder die Sportreiterei auch immer mehr zu Agrops gekommen. Wobei, wie gesagt, jedes für uns ist oder für mich ist jedes Pferd einfach wichtig. Ganz egal, ob das ein Freizeitreiter ist, Reiterin ist oder der Spitzensportler, es geht immer um das Tier. Und wenn hier jemand ankommt mit dem Thema, dann versuchen wir ihm eine Lösung anzubieten und ihn auch so lange zu begleiten, bis wir es gelöst haben.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn Fütterung ist ja etwas super Individuelles und Pferde haben unterschiedliche Bedürfnisse und werden auch ja eben ganz individuell eingesetzt, ob im Freizeitbereich oder im Turnierbereich. Wie unterstützt ihr eure Kunden bei der optimalen Fütterung der Pferde und welche Rolle spielen auch Kundenfeedback bei der Weiterentwicklung eurer Produkte?
Also dem Kunden Ansprechpartner zu sein, wenn es um die Fütterung geht, war uns immer schon ein großes Anliegen. Und wir haben in der Vergangenheit eben auch gelernt, dass man alle Fachbereiche berücksichtigen muss. Und wir haben hier ja ein tolles Team aus eben Agraringenieuren, Tiermedizinern und Praktikern, die dem Pferdebesitzer oder der Pferdebesitzerin Rede und Antwort stehen können. Und es ist ja kein Versuch, dieses Produkt und dann wird schon irgendwie klappen. Das funktioniert nicht, sondern das ist ja ein Prozess. Das heißt, du brauchst erstmal wahnsinnig viele Informationen, um dann den Kunden zu beraten und dann musst du ihn ja begleiten. Es ist ja meist nicht mit einer einzigen E-Mail getan, sondern es gibt Rückfragen dazu. Pferd ist natürlich ein Individuum. Die Einsatzbereiche sind komplett unterschiedlich. Die Aufstallungsmöglichkeiten sind komplett unterschiedlich. Der Stressfaktor für die Pferde in der Aufstallung ist variabel. Und diese Faktoren alle zu berücksichtigen, macht die Beratung natürlich aufwendig. Aber wir haben hier, glaube ich, 6 oder 8 Personen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es war uns immer wichtig, wir wollten nicht ein Futter auf den Markt bringen, was einfach nur gut gefressen wird oder toll aussieht, sondern es muss funktionieren. Und diese langfristige Betreuung der Kunden lag uns immer schon am Herzen. Der Punkt, dass Kunden hier mit Anforderungen ins Haus kommen und eine Lösung suchen, fließen natürlich in die Produktentwicklung mit ein. Wenn du feststellst, dass sich x Personen hier ankommen und sagen, ich habe ein Pferd mit Kotwasser, dann beschäftigt man sich mit dem Thema. Und das gab es ja in der Vergangenheit immer wieder, dass es irgendwelche Modeerscheinungen gab oder Hypes gab in irgendeine Richtung. Da muss man halt dann differenzieren, ob man das eine oder andere aufnimmt. Aber das Team hier in der Beratung nimmt natürlich diese Informationen auf und die fließen natürlich auch in die Produktentwicklung oder Rezepturverbesserung von Produkten. Weil es ändert sich was. Also das ist ja auch die Thematik hier, Zuckergehälter im Grundfutter. Es ist klimatisch getrieben, zumindest das, was man bis dato weiß, und darauf muss man auch reagieren oder versuchen, darauf zu reagieren, und das nehmen wir auch auf.
Der beste Kunde ist ja das Pferd, das immer wieder nach Agrops verlangt, und wir kriegen schon Rückmeldungen, das geht das ganze Jahr über, wir haben eine große Reklamationsauswertung, Reklamation heißt es nicht, dass man viele Probleme hat, da geht es los, wenn der Sack irgendwo im Transport beschädigt worden ist oder ähnliches, und genauso gibt es Rückmeldungen von Kunden, wenn wir zum Beispiel nehmen wir das Müsli, ja, da sind zum Beispiel verschiedene Komponenten drin, und wenn der Schwarzkümmel nicht gefressen wird, weil er halt wahrscheinlich geschmacklich ein bisschen uninteressant ist, auch wenn er ernährungsphysiologisch toll wäre, dann kommt die Rückmeldung, die kommt zurück von den Kunden und sagen, ja, den Schwarzkümmelbereich, den fressen sie nicht, und dann was weiß ich was. Ja. Und dann sagst du, okay, was können wir jetzt da machen? Haben wir auch schon geändert. Ja. Da musst du dann schauen in der Aufbereitung der Produkte, dass du sagst, okay, gut, wie habe ich den? Habe ich den in Kuchenform? Habe ich den in Pelletform drin? Welchen Durchmesser hat der Pellet? Ist er zu hart gepresst? Ist er zu weich gepresst? Zerfällt er zu Staub während des Abfüllens und des Handlings. Also diese Rückmeldung, die kommt direkt. Klar, eine positive Rückmeldung kriegst du am besten, wenn du wieder auf der Messe bist und irgendjemand zu dir kommt und sagt, naja, ich war vor 2, 3 Jahren mal bei Ihnen und da haben wir das Problem gehabt. Und am schönsten ist, dass jemand sagt, naja, hat super funktioniert und klasse und danke. Nichtsdestotrotz kommt da mal einer zurück und sagt, naja, meine Tiere, der hat es nicht gefressen, der hatte das Problem oder das Problem. Wir arbeiten eben, was wir vorher schon gesagt haben, mit den Rohstoffen. Wir wollen eigentlich die, so wie wir sie ernten, perfekt reinpacken, ja, ohne Schnickschnack. Ja. Da ist jetzt nichts drin, dass es extrem gut fressen oder Geschmackssachen, Zuckersachen, damit es einfach eine gute Akzeptanz hat, weil darum geht es ja nicht. Es geht darum, ein Topfutter zu machen, so wie es die Pferde brauchen.
Welche Vision habt ihr für die Zukunft von Agrops und die Fütterung von Tieren? Und die Weltherrschaft, ja? Oder die?
Im Endeffekt ist es genau so, wie wir aufgewachsen sind und wie das Unternehmen heute steht. Das heißt, wir werden unsere Wurzeln nicht verlassen. Wir werden schauen, dass wir in diesen Bereichen tätig bleiben, natürlich optimieren, uns verbessern, weiter Produkte entwickeln, weiter auf das Pferd eingehen, weiter auf die einzelnen Tierarten eingehen, um einfach eine möglichst gesunde Tiere zu haben, ja, lösungsorientiert Produkte zu entwickeln. Ja, dabei bleibt es. Also wie gesagt, keinen Schnickschnack machen, sondern wirklich lösungsorientiert, ehrlich, offen Produkte entwickeln. Offen mit dem Kunden umgehen, auf die Tiere aufpassen, auf die Natur aufpassen. Das ist Thema Nachhaltigkeit, das hatten wir vorher schon. Bodenständig, so wie wir aufgewachsen sind. 2 Bauernburm aus dem Oberland. Also das ist uns in die Wiege gelegt. Der Simon hat das vorhin gesagt, eben durch den Naturlandbetrieb, wir sind so aufgewachsen, wir sind da reingewachsen, wir ticken so. Und das werden wir auch weitertragen, das tragen wir auch weiter an unsere Mitarbeiter und auch an unsere Kunden. Das ist das Allerwichtigste. Also uns kann jeder ansprechen und er wird immer eine ehrliche Antwort kriegen.
Ich habe gar nicht so eine wirkliche Vision. Wir arbeiten in unserem eigenen Betrieb und haben einen Weg gefunden, wo ich selber vor 10, 15 Jahren gar nicht gewusst habe, dass wir da stehen, wo wir heute sind. Das ist mehr, als wir uns jeweils erwartet haben. Deswegen lasse ich das eigentlich alles auf mich zukommen. Wir sind auch nicht schlecht im Ausprobieren und im Reagieren. Das heißt, ich weiß noch nicht, wo wir in 10 Jahren stehen. Ich hoffe, dass wir ungefähr so da sind wie jetzt, aber es kann auch sein, dass wir 5 neue Produkte haben oder dass wir 10 neue Produkte haben und wir scheuen ja auch nicht, dass wir mal Produkte relaunchen oder neu aufsetzen oder manche dann auch wieder aus dem Sortiment zu schmeißen. Klar geht es ums Pferd, aber auch die anderen Tierarten, die wir haben, da gibt es auch natürlich ein gutes Potenzial, dass man da weitermachen kann. Die Ideen, die in der Schublade sind, von Pferdenprodukten oder bei den anderen Dings, also die Optionen, die sind riesig. Uns wird es nicht langweilig, wir scheuen auch nicht, dass wir wirklich neue Sachen ausprobieren. Wir haben ja Bock drauf, dass sich was rührt. Deswegen gibt es keine Vision, sondern da geht es eher ums Obacken, um weiterzumachen. Und dann findet sich schon der Weg. Momentan macht's richtig Spaß. Wir haben viel Bock. Man muss halt immer bloß schauen, dass man von der Infrastruktur hinterherkommt. Weil auf der anderen Seite führen wir ja auch eine Firma. Wir haben unsere Mitarbeiter, wir haben unsere soziale Verantwortung, wir haben ein super Gerüst aufgebaut mit unseren Landwirten. Also Flo hat es ja vorhin schon mal gesagt, das ist ja teilweise so, dass wir von der Anbauberatung, vom Säen über die ganze Flächenkontrolle, das Erntemanagement, das Eilagern aufbereiten, mischen, abfüllen und Logistik, dazu die ganze Beratung, das ganze QM, Qualitätsmanagement, alles, was dazugehört. Wir haben alles selber im Haus, also die ganze Kette von der Produktion von draußen, bis wir es dann beim Kunden geliefert haben. Da haben wir die Hand drauf und das ist auch was, an dem wir festhalten wollen, weil das hat sich bewährt. Und wir können dann natürlich auch die Qualität permanent kontrollieren und das ist uns extrem wichtig.
Dann abschließend einmal die Frage, was ist euer Lieblingsprodukt jeweils und warum?
Also bei mir ist es tatsächlich das Mesh, das immer wieder in den Vordergrund kommt. Und also Alpengrün Mesh und Alpengrün Müsli, die zwei Sachen. Und ich kann mich gut erinnern, eben mit dem Mesh. Und dann fängst du an, dein Produkt zu entwickeln und dann weichst du es ein. Und dann sieht es eigentlich aus wie ein Hufladen. Und dann versuchst du das irgendwie den Kunden nahezubringen. Und das war schon relativ hartes Stück Arbeit. Also was ist ein hartes Stück Arbeit? Es wurde top angenommen und es funktioniert wunderbar. Aber den ersten, den ich das Produkt gezeigt habe, so, das geht überhaupt nicht. Das ist ja nur grau, sieht komisch aus und geht nicht. Und das ist bei mir stark in Erinnerung geblieben. Und dann gibt's natürlich Sachen wie Alpengrün Müsli. Das hat die liebe Barbara damals das erste Mal gemischt und das, glaube ich, stand 4, 5 Jahre, na, keine Ahnung, 2, 3 Jahre im Eimer unter meinem Schreibtisch. Und wir haben uns nicht getraut, das auf den Markt zu bringen. Wir haben gesagt, es gibt 1000 Müslis auf dem Markt, dann müssen wir nicht mit irgendeinem faserigen, getreidefreien Müsli noch auf den Markt kommen. Das braucht doch keiner. Aber wir haben halt einfach gesehen aus der Beratung heraus, doch, man braucht's. Man braucht es wirklich und es ist super erfolgreich.
Mein Lieblingsprodukt, spontan gesagt, sind die Präalpin Wiesenkops. Der Klassiker seit 40 Jahren, brutale Bandbreite von Tierarten und Problemen, die ich damit erschlagen kann. Naja, und aus technischer Sicht laufen die bei uns in der Anlage sehr, sehr gut. Ist kein fasriges Produkt. Das ist von der Herstellung ist das natürlich eingetaktet. Na, das ist Spaß, das ist natürlich auch vom Handling her ist das ein Wahnsinnsprodukt und ist unser ältestes Produkt und kann man auch sagen, ist immer noch unser Topseller. Und deswegen gefällt mir das Produkt am besten, weil damit hat alles begonnen und es läuft immer noch vorne weg. und hat eine brutale positive Resonanz auf dem Markt. Jeder Kunde, wo eigentlich die Cops anwendet, für die verschiedensten Fälle ist top zufrieden. Und das ist dann schon, da bin ich brutal stolz drauf. Daneben bin ich noch stolz auf lauter so kleine Produkte, die jetzt eigentlich im Anwendungsbereich gar nicht so da sind. Das ist zum Beispiel das Kompakt, die einer für seine Heusuppe hernimmt. Das ist das Prealpin Senior, wo einer als Badezusatz in die Badewanne reinhängt. Das waren die Maiskops mal, wo einer gesagt hat, ja, wenn man die zum Ausräuchern von den Bienenstöcken hernimmt, weil die so schön klimmen und der Dampf, und dann ziehen die Bienen weg und dann kann er sich seinen Honig da aus dem Bienenstock rausholen. Das sind so diese lustigen Sachen drumherum, wo ich sage, wie die Produkte zweckentfremdet werden und noch Zusatznutzen haben, wo ich gesagt habe, weil ich nie drauf komme, dass man das dafür hernehmen kann. Und die kriegen dann noch so ein extra Sternchen bei mir.
Ein perfektes Schlusswort. Vielen Dank für diesen Ausflug in das Arkops-Universum und danke, dass ihr heute da wart.
Ja, sehr gerne. Servus.
Herzlichen Dank. Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zur gesunden Sportpferdefütterung und unserer kostenlosen individuellen Fütterungsberatung findest du unter agrops.de. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über dein Abo. Bis zum nächsten Mal.